Herzlich willkommen zum Podcast Mission Mensch. Mein Name ist Nico Rolli und in meinem Podcast lasse ich Menschen über Menschen reden. Hören Sie interessante, spannende, neue, inspirierende Geschichten aus dem privaten wie dem beruflichen Kontext und bekommen Sie Inspirationen für sich und für Ihr eigenes Leben. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mission Mensch. In Mission Mensch geht es ja ganz viel um Geschichten von Menschen. Und ich sitze heute wieder mit einem sehr interessanten Menschen zusammen, nämlich mit dem Axel, mit dem lieben Axel. Und es wird heute um oder über zwei Themenbereiche gehen. Und zwar einmal der Bereich Berufung. Gibt es überhaupt so Berufung? Axel wird aus seinem Berufsleben erzählen und von der Suche nach der Berufung berichten. Und das zweite Thema, was wir machen, ist, dass Axel ein bisschen berichtet aus seiner Welt, nämlich dem Minimalisieren, dass Axel vor 3 Jahren angefangen hat, sein Leben zu reduzieren auf der Seite der Gegenstände, der Besitztümer. Und heute sagt, so hast du es zu mir mindestens im Vorhinein gesagt, dass du damit heute glücklicher bist.
Wesentlich glücklich.
Und darüber werden wir uns unterhalten, über die zwei spannenden Themen. Also herzlich willkommen zum Podcast Mission Mensch, heute auch wieder als Video. Wir fangen wie immer an mit 2, 3 Fragen zu dir, Axel. Wofür bist du in deinem Leben am meisten dankbar?
Ich bin am meisten dankbar für meine Kindheit. Ja. Für eine Kindheit, die ich ganz, ganz toll in Erinnerung habe und die ich mir auch zu gegebenen Anlässen gerne wieder hervorhole und wo ich das große Glück im Alter von 61 Jahren heute sogar noch meine beiden Eltern lebend habe mit 95 und 93 und ich auch heute noch einen sehr engen Draht zu meinen Eltern habe, diesen Kontakt auch sehr pflege. Aber ich weiß heute mehr denn je, dass Erziehung etwas ganz Wichtiges ist und dafür bin ich sehr dankbar.
Super, vielen Dank dafür. Was bringt dich zum Lachen? Du bist ja ein Mensch, der unheimlich viel lacht. Was bringt dich zum Lachen?
Immer nur Situationen, Situationskomiken, ein besonderer Humor, ein schneller Humor, trockener Humor und auch ein intelligenter Humor. Also ich kann total viel lachen. Ja. Ich kann auch über totalen Blödsinn lachen und kann auch über mich selber lachen. Also das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich insgesamt sehr gerne lache.
Das ist so, ja. Weinen auch? Gibt's? Oh, was bringt dich zum Weinen?
Das liegt sehr nah beieinander. Also ich kann auch bei großer Freude weinen. Ich kann auch vor dem Fernseher weinen. Ich kann auch über Dinge weinen oder beziehungsweise kann anfangen zu weinen, wenn ich über Dinge intensiv nachdenke. Also ich glaube, das ist so groß, wie die Freude im Lachen ist, so schnell kann das auch umschlagen beziehungsweise sich auch anders darstellen.
Welche 3 Dinge in deinem Leben geben dir besonders viel Energie?
Welche 3 Dinge?
Also ja, oder Sachen oder Tätigkeiten.
Okay, also zunächst einmal bin ich, glaube ich, sehr dankbar dafür, dass ich heute in mir eine Mitte gefunden habe, dass ich mit mir selber sehr zufrieden bin, dass ich mich selber auch mag, dass ich mich selber sehr wertschätze und dass ich aus diesem Selbstbewusstsein, ich bin mir bewusst darüber, wer ich selber bin, dass ich daraus sehr viel Energie schöpfe. Und deshalb würde ich das, glaube ich, in dieser Liste auf die Nummer 1 stellen. 2 ist, dass ich sehr dankbar bin für einen tollen Kreis von Menschen, die ich um mich haben darf und wo ich genau weiß, dass es Situationen gibt, wo man nicht alleine sein möchte und dass man dann genau weiß, man hat jemanden, der also auch bedingungslos für jemanden da ist.
Und das gibt ja auch eine Energie und eine Stärke.
Genau. Ja, aber wir sind ja bei der Antwort, wofür, welche 3 Dinge sind für mich die
Energietankstellen.
Ne? Genau, Energietankstellen, ja. Und die 3. Sache ist, glaube ich, die Fähigkeit, dass ich sehr gut mit mir alleine sein kann, dass ich es sehr schätzen kann, auch Mutterseelen alleine irgendwo zu sitzen und nur zu glotzen und nicht auf die Zeit zu achten und einfach nur mit mir zu sein und nicht das Gefühl zu haben, ich verpasse gerade irgendwas oder sonst was. Und diese 3 Dinge in der Gesamtheit, glaube ich, sind die, für die ich am meisten dankbar bin.
Super. Vielen Dank dazu. Hintergrund woher Axel und ich, wir beide uns kennen. Wir kennen uns seit circa 20 Jahren. Wir konnten es selber gerade nicht mehr richtig zuordnen. Und es ist so dieses klassisches Kennenlernen im Nachtleben, so möchte ich es mal nennen. Wir haben uns im Nachtleben in Köln kennengelernt und haben uns eigentlich bis heute nicht wirklich gekannt, oder? Wenn ich das
Ich
so sagen
glaube auch,
darf.
dass wir uns heute noch nicht wirklich kennen, weil, und ich glaube auch nicht, dass wir uns vor 20 Jahren im Nachtleben kennengelernt haben, weil das, glaube ich, gar nicht geht.
Ja.
Wir sind uns begegnet und wir
Ja.
sind uns immer wieder begegnet. Und ich glaube, dass wir beide ja auch so von der Grundeinstellung, was passiert, wenn zwei Menschen sich begegnen, sehr ähnlich ticken. Und ich glaube, dass wir beide auch, obwohl wir 10 Jahre auseinander sind, auch sehr viele Werte mittlerweile verschoben haben in unserem Leben, aber es immer irgendetwas gab, was passiert ist, wenn man sich begegnet ist. Weil ich glaube, dass die Zeit, die wir beide in 20 Jahren verbracht haben, nicht länger ist als 2 Stunden. Das glaube ich mal so. Und gerade deshalb freue ich mich sehr dafür, dass wir jetzt hier so sitzen und dass wir das gar nicht merken, dass wir gerade wahrscheinlich das gerade verdoppelt haben, was wir in 20 Jahren ja nicht gemacht haben, ja.
Nicht gemacht haben. Das ist ja einer der unglaublichen Vorteile, die ich sehr genieße bei meinem Podcast, dass ich mich eben mit Menschen näher beschäftigen kann und möchte, wo es ja im normalen Leben relativ schwierig ist, ne? Also nehmen wir mal das Beispiel, ich hätte irgendwann bei dir angerufen, hätte gesagt, Axel, ich würde dich gerne ein bisschen näher kennenlernen. Da hättest du vielleicht im ersten Moment gedacht, das hört sich jetzt komisch an, für Köln eher normal, oder? Aber
Ja. Schade, gut aussehender Typ. Kann ich nicht so viel mit anfangen.
aber das ist ja tatsächlich so. Gerade zwischen Männern ist es so, dass man eben, auch wenn man jemanden interessant findet, ja, das ist nicht ganz so einfach, ist mal eben zu sagen, komm, erzähl mir mal deine Lebensgeschichte. Und
Ja.
ja, da haben wir halt heute ein bisschen Zeit für. Also insofern, deine Lebensgeschichte ist ein bisschen länger als von anderen. Insofern werden wir immer wieder schauen, dass wir den Fokus kriegen. Es geht um die zwei Themen, Berufung. Und es ging um Minimalismus.
Okay.
Fangen wir doch mal mit Berufung an. Der Axel ist im Oberbergischen Kreis groß geworden. Und wann hat der Axel angefangen mit Arbeiten?
Wenn man es auf die Goldwaage legt, schon mit 6, da habe ich nämlich in den Sommerferien die Garage meines Vaters zur Fahrradwerkstatt umgebaut und habe 6 Wochen lang irgendwelche Fahrradschläuche geflickt und Lenker gerade gemacht und was weiß ich gemacht. Also ich glaube, ich war schon so von meiner Veranlagung immer schon ein sehr selbstständig denkender und auch selbstständig arbeitender Mensch. Und heute, nach über 40 Berufsjahren, blicke ich zurück auf eine ausschließliche Selbstständigkeit in sehr vielen unterschiedlichen Branchen. Aber ich habe nie in meinem Leben angestellt gearbeitet, was ich heute gar nicht so toll finde. Also von heute an weiß ich, dass mir eine Perspektive fehlt, wenn man nie in seinem Leben angestellt war. Aber das ist eine andere Sache, sondern mein Leben war immer sehr bunt, mein Leben war immer sehr unterschiedlich im Sinne von, ich habe sehr oft die Branchen gewechselt und jetzt kommen wir zu der Frage Berufung und Beruf. Ich selber vertrete die Meinung, dass das Wort Beruf es als eigenständiges Wort nicht gibt, sondern eigentlich nur eine Abkürzung von Berufung ist. Und das ist das, was ich 40 Jahre lang gemacht habe, dass ich sie gesucht habe. Ich habe sie nicht gefunden. Und auf diesem Weg bin ich durch unterschiedliche Branchen.
Gib uns mal Branchen. Womit bist du gestartet
Ich bin
mit
gestartet
20?
in der Möbelbranche. In der Möbelbranche bin ich gestartet und auch eine ganz tolle, spannende Zeit gehabt. Ich kann das jetzt gar nicht genau sagen, wie viele Jahre das waren, aber ich habe in den 80er Jahren zum Beispiel das, was jeder damals kannte und hatte, mit 3 Männern zusammen, die heute alle schon tot sind und die auch damals alle älter waren, haben wir zum Beispiel diese Abenteuerbetten entwickelt. Das waren so Kinderbetten, wo eine Rutsche dran war oder so ein Wigwam oder so ein Galgen oder
Und
ein
die gab es
Arbeitsplatz.
damals noch gar nicht.
Nein, nein, wir haben die in 1984 auf den Markt gebracht, haben sie in Dänemark produzieren lassen, haben sie in Deutschland verkauft und waren damit super erfolgreich. Aber es hatte natürlich auch so dieses Thema Hektik. Es war natürlich ganz, ganz, ganz schnell. Und wenn man sich auf irgendeine Möbelmesse stellt und sagt, guck mal hier, wir haben hier ein Etagenbett mit einer Rutsche dran, dann dauert das keine 6 Wochen, bis irgendjemand das auch hat und sofort billiger ist. Und diese Grundsätze gibt es schon seit 100 Jahren. Und deshalb war es damals so eine kurze Zeit. Aber dann waren wir in so einem innovativen Team, wo wir dann auch relativ schnell das nächste Highlight gefunden haben. Und das waren CD-Ständer, die allerersten aus Edelstahl, einfach nur zu einem Dreieck gebogenen und in einem 45-Grad-Winkel stehenden CD-Ständer, die dann unten auf so kleinen schwarzen Nöppelchen stand, hatte jeder. Und wir haben sie damals als allererste, das war die CD noch gar nicht en vogue. Mhm. Da gab es Langspielplatten, da gab es Singles, aber da gab es keine CDs. Und als wir dann in Köln auf der Möbelmesse, ich glaube 1985, also ist jetzt 40 Jahre her, dann da standen und haben sowas, und dann haben wir da so drei CDs reingemacht. Ich glaube, es gab gar nicht viel mehr. Aber dann ging das ultra schnell. Und dann ging das super schnell, dass das natürlich der Möbelmarkt auch angenommen hat. Und so war ich über Jahre hinweg in dieser Branche. Dann habe ich die irgendwann gewechselt, bin in eine Immobilienbranche geraten und habe da also auch sehr viel tolle Sachen gemacht.
Alles. War das denn, wenn ich da einhaken darf, war das denn jetzt primär deswegen, weil die Möbelbranche dann durch war, weil du hast auch gesagt, mit sehr hoher Geschwindigkeit gearbeitet. Du warst immer Vollgas, linke Spur.
Das Leben war damals ein ausschließliches Leben auf der Überholspur. Mhm. Man konnte nie runterfahren, man konnte nie wirklich abschalten, man konnte auch nie 4 Wochen in Urlaub fahren und irgendwo sagen, so, ich meine, auch wenn es kein Handy gab zu der Zeit, und trotzdem war es nicht möglich, weil ich viel zu viel gebrannt habe. Und ich hab's gar nicht gewollt und demzufolge auch nicht gekonnt.
Wo ist denn der Übergang von Brennen und Verbrennen?
Der geht sehr schnell. Ich glaube, das ist sehr, sehr schnell. Wenn du etwas anzündest und es brennt, dann ist es auch sehr schnell verbrannt. Also das ist so in der normalen Sprachform natürlich auch so zu sehen, wie es so im tatsächlichen Leben passiert. Bei mir hat es einen sehr emotionalen Hintergrund gehabt, warum ich die Möbelbranche verlassen habe. Weil am Ende des Tages bin ich den ganzen Tag mit meinem Auto durch die Weltgeschichte gefahren und habe bei den großen Möbelhäusern unseres Landes, habe ich meine Produkte vorgestellt und hatte dann die Organisation dahinter, dass, wenn der Einkäufer gesagt hat, auch das Etagenbett ist super und davon bestellen wir jetzt mal 500 Stück, weil das hauen wir das nächste in die Werbung rein, dann war ich am Ende des Tages ein Vertreter, der dann von Haus zu Haus ging. Und es war toll, dass ich das mit einem fetten Auto machen konnte. Und es war toll, dass ich das auch immer mit sehr viel Geld verdient habe. Aber dann habe ich eine Frau kennengelernt, dann wurde die Frau schwanger. Und dann habe ich so gedacht, so, ich möchte nicht, und das geht, glaube ich, jetzt sehr schnell, sehr tief in so ein Ding rein. Ich wollte nicht, dass, wenn mein Kind in der Schule gefragt wird, was macht dein Papa denn, dass sie sagen muss, der ist Vertreter. Mhm. Irgendwie wollte ich das nicht. Das ist meiner Herkunft geschuldet. Mein Vater war Rechtsanwalt und war der bekannteste und größte Rechtsanwalt in der Stadt, wo ich aufgewachsen bin. Und egal, wo ich angeklingelt habe, hieß es immer, ach, du bist der Sohn von dem Doktor, bringt man von dem an. Ach, so, so, so. Und vielleicht ist das so, dass man da das
so... Status ist das so?
Ja, das war mit Sicherheit damals Status. Mit Sicherheit. Ich meine, heute würde ich da so drauf scheißen wie auf nichts anderes. Aber damals war es so. Es war so.
Jetzt sind wir beim Thema Berufung. Das heißt, du hast gedacht, gehst du dem Ruf mal nach, was Neues? Du wusstest für dich, du möchtest diesen Status Vertreter nicht haben. Mhm. Jetzt bist du gewechselt, hast dann gedacht, okay, Immobilienbranche.
Ja, war auch ein privater Hintergrund. Ich habe jemanden kennengelernt, der auf dem Bau tätig war, ein wirklich handwerklich schaffender Mensch, und habe gesehen, was er in der Lage war, mit seinen Händen zu schaffen. Und mit dem habe ich mich angefreundet, mit dem habe ich ein halbes Jahr eine Firma gehabt, und 2 Jahre später waren wir Marktführer in Remscheid und haben Häuser gebaut und verkauft und gemacht und getan, hatten ganz schnell, ich glaube, in der Spitze waren wir, glaube ich, mit 70 Mitarbeitern unterwegs, und also es ging wie der berühmte Phönix aus der Asche, das war 90er, Mauerfall, danach war alles offen, alles boomte wie verrückt, und und dann haben wir das ein paar Jahre gemacht.
Würde ich da nochmal reinhaken. Das heißt, Berufung war bei dir aber dann, dass wieder etwas in dein Leben getreten ist. Ich habe es ja nicht aktiv gesucht. Das hast du eigentlich irgendwie gefühlt fast nie gemacht, oder?
Bis heute nicht.
Die Sachen sind auf dich zugekommen.
Ja, die Sachen sind immer in einem Außen auf mich zugekommen. In diesem Falle war es jetzt so, dass ich diese Vertretergeschichte an den Nagel hängen wollte, geheiratet habe, Kinder in die Welt gesetzt habe, und dann haben wir ein Haus gekauft. Und das Haus, was wir gekauft haben, da sind wir eingezogen. Und 1, 2, 3 Häuser nebendran war dieser Mensch, mit dem ich dann die Firma zusammen gegründet habe. Und das war eine Nachbarschaftsbekanntschaft, aus der eine Freundschaft wurde, aus der dann ein wirklich mittelständisches Unternehmen geworden ist. Aber das hatte nicht den Grund, dass ich gesagt habe.
Nicht, dass die Branche dich
nein,
so anzieht,
nein,
dass du
nein,
sagst,
überhaupt
ich
nicht.
will.
Sondern ich fand damals, glaube ich, alles toll und ich fand alles spannend und geil und was weiß ich
Was
was.
war denn dein Hauptmotiv? Weil du sagst jetzt zum zweiten Mal sehr schnell, sehr erfolgreich geworden. Das heißt, du hast Vollgas voran, all in.
Ja.
Bist Vollgas nach vorne gegangen, hast damit auch zum zweiten Mal sehr viel Erfolg gehabt.
Ja.
Erstmal bis zum
ja.
späteren Zeitpunkt.
Wenn man Erfolg mit Geld definiert,
Geld,
ja. Geld.
Absolut.
Ja,
Geld. Das heißt, du hast dir in der Zeit, Familie war dann schwierig, glaube ich, und das war dann der Übergang.
Naja, da es ja alles zusammen war, aber man kann gewisse Dinge nicht vereinen. Ich kann eine Schwangerschaft von einer Frau, eine Geburt eines Kindes und das Aufwachsen eines Kindes auf der Überholspur mit 180 machen. Ich wollte das aber machen und deshalb ist dann alles in die Hose gegangen, weil in dem Moment, wenn man alles gemeinsam will und sich nicht fokussiert hat auf eine Sache, dann wird man auch schlecht, weil wir können nicht 8 Sachen gleichzeitig machen.
Aber nochmal dann die Frage, was war dein Motiv? Du hast dann nur gesehen, das Thema Erfolg vom Haben-Seite?
Ja, ich glaube, das war in erster Linie so eine Geldgeschichte. Ich glaube, dass wenn ich das so heute reflektiere, dass ich dann sage, wenn man etwas überlegt hat, war immer ganz schnell in dieser Überlegung, dass der monetäre Gedanke so nach dem, oh, das ist super, da kann man viel Geld verdienen. Und ich glaube, das war auch damals so konditioniert, dass das sehr nah beieinander war. Und wie gesagt, damals heißt Mitte 20, Anfang 20, Mitte 20 oder Ende 20, da war man oder da war ich so geprägt, dass das mit Geld schon sehr, sehr, sehr wichtig war.
Und war das dann was, wo du gesagt hast, jetzt hast du auch vom Status her den Status gehabt, dann wo du mit deiner Immobilienfirma entsprechend das Geld verdient hast, warst kein Vertreter mehr? Weil das könnte ja die zweite Motiv gewesen sein. Du hast ja gesagt, Status.
Es ist sehr witzig, dass du mich so etwas fragst, weil da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Mhm. Und wenn ich heute, 30 Jahre später, darüber nachdenken soll, dann wird mir das auch gerade klar in dem Moment. Also ich, deshalb kann ich die Frage nicht mit Ja oder Nein beantworten, sondern ich kann sagen, es kann sehr gut so gewesen sein. Es okay. kann sehr gut gewesen sein, dass ich von meinem Inneren nach etwas gestrebt habe, es auch sehr gewollt und gesucht habe, aber dies nicht in einem aktiven Prozess gemacht habe, sondern vielmehr so getrieben durch Äußerlichkeiten und eben halt durch die Power, die man hatte, durch eine sehr günstige insgesamte Marktsituation, die es damals gab und mit natürlich mit diesem ungebrochenen Willen, es gibt kein Feierabend, es gibt keine Uhrzeit und es gibt keinen Samstag und keinen Sonntag und es gibt nur eine Richtung und das ist, geht geradeaus und nach dem 5. Gang nochmal einen 6. Gang suchen, damit es noch schneller geht. Also
und jetzt fährst du im 6. Gang Vollgas und jetzt bist du irgendwann im schwarzen Ledersessel in Frankfurt.
Ja, da bin ich nämlich im 6. Gang so richtig schön vor die Wand gefahren. Das war in der Tat so. Würde jetzt vielleicht so von den Umständen den Rahmen sprengen. Deshalb versuche ich es ein bisschen zu reduzieren.
Das heißt, dein steiler Aufstieg, jetzt gab es eine Veränderung.
Ja, es ging genauso schnell bergab, wie es bergauf gegangen ist. Und der Grund lag natürlich auch zu 90% in mir. Ich habe es nicht gewuppt bekommen, wie man damals so schön sagte. Heute würde man sagen, ich habe es nicht gerockt. Und weil wenn ein Unternehmer etwas unternimmt, dann heißt es ja nur, dass er etwas unternimmt. Das heißt ja nicht, dass er Millionär wird, sondern wenn er etwas unternimmt, dann heißt das, dass er etwas in die Hand nimmt und etwas macht. Und ich habe es gemacht, aber ich habe es nicht mehr so handeln können, dass es eben halt auch gut gegangen ist, sondern es sind mir sehr viele Dinge aus der Hand geglitten.
Du warst dann noch jung.
Ich war jung, mir sind Kosten weggelaufen, mir ist in meinem Hirn ist viel zu wenig an, ich sag jetzt mal, an Nährboden gewesen, um das alles zu verarbeiten. Ich hatte so unglaublich viel Input in so kurzer Zeit. Und das war auf der einen Seite, es war ein finanzieller Reichtum, es war eine gesellschaftliche Anerkennung, es war ein Streben nach mehr, nach mehr, nach mehr, weil es gibt dann kein Genug und dann gibt es auch kein Morgen. Dann gibt es nur dieses Streben nach mehr, mehr, mehr. Und dann habe ich völlig darüber den Überblick verloren und dann gab es darüber mit privater Trennung, Familie, Ehefrau ist dann plötzlich weg gewesen, mit beiden Kindern abgehauen nach Kanada. Ich saß dann ganz alleine in Remscheid, habe völlig den Überblick verloren und bin dann so richtig in diesem sechsten Gang vor die Wand gefahren. Und und habe dann das, was man damals Konkurs nannte, heute ist es die Insolvenz, habe ich dann hinlegen müssen. Und heute sage ich hinlegen dürfen, weil heute bin ich dankbar dafür, dass ich 1999 da stand und gesagt habe, es geht nicht mehr, wir haben nichts mehr, es ist alles zusammengebrochen, das ganze schöne Kartenhaus gibt es nicht mehr, es gibt jetzt 150 Bierdeckel, die hier liegen, aber keiner steht mehr auf dem anderen. Und dann hat mich das damals enorm belastet und mich auch enorm, enorm bedrückt. Und dann wusste ich, dass ich ja auch in diesem kleinen Dorf nirgendwo mehr hingehen konnte. Ich konnte ja in diese ganzen, was weiß ich, in die 5 Restaurants, in die man in Remscheid gehen konnte, da wurde mir ja ein Teppich ausgerollt, wenn ich angefahren kam. Und heute war ich ja der geprügelte Hund. Also habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt irgendwas Neues machen. Und dann bin ich 99 hier nach Köln gekommen und habe also dann auch wieder in einer völlig anderen Branche wieder ganz neu angefangen. Und habe mir damals die Gastrobranche ausgesucht und habe hier in Köln 99 oder 2000 war das, glaube ich. Ja, es war 2000, habe ich so eine Bar, einen Club.
Eigentlich eine Diskothek, ne?
Eigentlich war es eine Diskothek, ja, weil es war so dieses typische, das war damals so sehr en vogue, wenn man so eine Bar hatte und man ging dann runter in den Keller und dann wurde da ab, weiß ich nicht, wie viel Uhr gezappelt und das war ganz cool. Und das war dann der nächste Schritt so im Leben.
Das heißt, du bist nochmal, um das klar zu sagen, aus der Möbelbranche, Immobilie, das ist ja noch vielleicht nochmal ein bisschen näher. Mhm. Jetzt, und da hatten wir eben nicht gesagt, Frankfurt und Ledersessel, das war das mit der Bank.
Ja, das war mit der Bank.
Du warst bei der Bank und hattest da das Krisengespräch und wie es weitergeht. Dann kommst du nach Köln und jetzt ist mal gar kein Plan mehr. Axel hat keinen Plan mehr.
Ja.
Berufung ist mal ganz weit weg, weil da war eher das Thema, dass es vielleicht auch Scheitern bedeutet hat, Familie und Job?
Ja, definitiv. Also definitiv habe ich in dem Moment mich als ein, Versager, es klingt immer so hoch aufgegangen, aber ich habe mich schon schlecht gefühlt, weil etwas, was ich mit meinen eigenen Händen steuern wollte, hat nicht funktioniert.
Und jetzt fängst du komplett neu an. Du hast keine Ahnung von Gastro?
Ich hatte auch keine Ahnung von Immobilien.
Genau.
Ich hatte auch keine Ahnung von Möbeln.
Auch interessant.
Immer nur
reingehen, gucken, machen, nach vorne, Vollgas.
Ja, genau so. Ich habe auch gar keine Ausbildung in dem Sinne gemacht. Ich habe mal irgendwann so eine gefakte Lehre gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann. Das war aber schon in der Möbelzeit und das war auch schon mehr oder minder in der eigenen GmbH, dass wir es gefummelt haben.
War nie richtig.
Ach, das war nichts, nee. Also.
Aber hast du jetzt, wenn du in Köln bist, kommt dann der Gedanke, was will ich eigentlich oder kommt so eine Frage nie bei dir?
Du machst jetzt einen großen Sprung.
Ja.
Diese Frage ist vor 3 Jahren gekommen.
Okay, also dann würde ich die nochmal kurz zurückstellen und würde sagen, jetzt hast du in Köln, bist du Diskothekenbesitzer. Mhm. Ist das das klassische Bild von einem Diskothekenbesitzer, wie man es sich vorstellt?
Yep.
Ja.
Entschuldigung.
Yep. Das heißt, ein Leben,
Nachtleben, ja. Tagsüber mit der dicken Sonnenbrille rumlaufen, erst mittags um 2 Uhr aufstehen. Ich meine, Gott sei Dank in Anführungsstrichen nur aufs Wochenende bezogen. Und weil Diskotheken gehen freitags und samstags. Es war, ich glaube, mittwochs, donnerstags haben wir so einen leichten Barbetrieb gehabt. Aber Sonntag, Montag, Dienstag war frei. Wobei das für einen Gastronomen auch nicht frei ist, weil man macht sehr viel im Backoffice. Du musst Bestellungen machen, aufräumen, reparieren, alles Mögliche. Also es ist schon so, aber das Kerngeschäft läuft natürlich von freitagsabends um, weiß ich nicht, 10 Uhr bis sonntags morgens um 6. Das ist so diese Zeit.
Jetzt stelle ich mir das so vor, dass man unheimlich viel Spaß hat, dass man nette Leute kennt, dass man im Stadtleben noch mehr integriert ist. War das jetzt für dich so, dass du sagst, das ist jetzt mein Ding, das werde ich die nächsten Jahre, Jahrzehnte machen?
Ich fand das über einen relativ kurzen Zeitraum sehr, sehr, sehr motivierend. Weil diese Dinge dazugekommen sind, dieses mal wieder in einem Mittelpunkt stehen, auf der Straße begrüßt zu werden, hallo, hallo. Und das fand ich alles toll. Aber ich habe es auch nur sehr kurz toll gefunden. Das war die kürzeste Laufbahn, die ich je hingelegt habe.
Was ist dann passiert?
Dann bin ich in meinem eigenen Laden angesprochen worden von jemandem, der zu mir gesagt hat, der kam rein und sagte, sag mal, ist das hier zu verkaufen? Und ich habe ihn angeguckt und habe gesagt, was ist denn im Leben nicht zu verkaufen? So ungefähr. Und dann wurde der Laden relativ schnell verkauft, weil ich habe gemerkt, ich bin kein Nachtmensch, ich bin ein Tagmensch. Und ich bin jemand, der es wirklich liebt, die Sonne sowohl aufgehen zu sehen, wie auch untergehen zu sehen, aber dann auch gerne sich diesem Biorhythmus anpasst. Ich habe das relativ schnell gemerkt. Und ich hatte diesen Laden damals nicht alleine, sondern ich hatte auch da einen Partner drin oder eine Partnerin. Und die hat das nicht so gesehen und die war auch vielleicht nicht so unternehmerisch geprägt, wie ich es damals schon war, sozusagen, wenn man eine Aktie kauft und sie verdoppelt und verdreifacht und vervierfacht sich, dann darf man nicht gierig werden, sondern man muss sagen, okay, man wird den Punkt nicht erreichen, dass man eine Aktie am Höchststand verkauft. Aber wenn man einen Punkt erreicht, wo man denkt, okay, ich habe hier 10 Euro investiert, 20 Euro verdient und jetzt kriege ich auch noch 50 Euro obendrauf, dann muss auch gut sein. Und so war ich damals gestrickt. Und
dann hast du
verkauft. Und dann habe ich es verkauft. Ja, ich habe das dann nach etwas längeren, etwas anstrengenden Gesprächen haben wir es dann hinbekommen, dann haben wir es verkauft und dann war das für mich super. Ich habe das diese anderthalb, zwei Jahre total genossen. Ich habe diese Zeit genossen, dieses im Nachtleben zu stehen, hinter einer Bar zu stehen, Cocktails zu mixen, Flaschen zu werfen, der große Zampano zu sein, fand ich schon toll.
Jetzt bist du raus. Jetzt kommt wieder die Frage beim Axel, wie geht's weiter? Jetzt ist ja deine Geschichte eher so, dass wieder irgendwer auf dich zukommt.
Ja.
Eine Gelegenheit.
Das war, nachdem die Kneipe verkauft war, kam ein wirklich guter, alter, langjähriger Freund und wir haben zusammen einen Urlaub verbracht und hatten dann die Idee im Jahre 2002, das muss ich betonen, eine Internetplattform zu gründen für Singles. Mhm. Es gab kein Smartphone, es gab kein iPhone, es gab gar nichts. Es gab unsere Idee, wir gründen jetzt im Internet eine Plattform und wo sich Singles beschäftigen können. Und wir waren damals ganz toll. Ich bin heute noch davon überzeugt, dass das, was wir uns damals aus der Rübe gedrückt haben als Ideen und auch wie wir sie umgesetzt haben, dass das ganz, ganz toll war, nur deutlich zu früh. Das ist so, die Menschheit war noch nicht so weit. Und ich meine, 2006, glaube ich, kam das iPhone oder 2007, ich weiß gar nicht genau.
2007.
Und damit ging ja die Digitalisierung, auch Visualisierung und auch diese Schnelllebigkeit. Ich suche mir eine Partnerin im Netz, da ging das ja eigentlich erst los. Und zu dem Zeitpunkt, als wir angefangen haben, war es vielleicht verpönt. Keine Ahnung, aber es hat nicht funktioniert, wobei wir tolle Vorzeichen hatten. Und wir sind damals sogar in einen Test reingeraten bei Stern TV. Wir haben bei Günther ja auch am Sofa gesessen und waren Testsieger mit der ganz neuen, tollen Möglichkeit, wie sich Singles treffen können. Und wir waren stolz wie Bolle, aber das hat nicht funktioniert. Also es hat monetär nicht funktioniert.
Okay.
Auch da hatten wir Spaß und haben tolle Erlebnisse
gehabt. Wie lange war das von der Zeitraum?
Das war so ungefähr 2 Jahre, glaube ich.
Okay.
Ungefähr 2 Jahre. Und dann kam wieder jemand in mein Leben und wieder jemand, mit dem ich dann die Idee hatte, ach Mensch, toll, jetzt machen wir doch mal in Köln das Thema Currywurst und Pommes. Können wir doch mal revolutionieren. Wir können das mal schön machen, schick machen, mal ein bisschen gesellschaftsfähig machen, weg von diesem Schmuddel, ich gehe in die Pommeshöhle und hole mir Fritten und danach stinke ich und krieg das aus den Klamotten nicht raus. Und dann habe ich 2006 auch wiederum mit einem damaligen Freund und Partner in Köln die erste Currywurstbude gemacht, die dann so ein bisschen anders war. Und das habe ich sehr, sehr lange gemacht. Und dann wurde es noch eine. Und dann wurde es Läden und dann mobile Currywurstbuden, zu denen wir dann zu den Stadien gefahren sind und Konzerte gemacht haben, Fußballspiele gemacht haben. Und das war auch alles schön, hat auch alles Spaß gemacht, hat auch alles sehr viel Geld gebracht, aber hat auch irgendwann zu dem Punkt geführt, so dass ich gesagt habe, okay, wir haben jetzt 6 Geschäfte, wo groß Currywurst und Pommes dran steht, aber was macht mich jetzt glücklich? Der jetzt 7., kommt, der 8., der 9.
Jetzt kommt Laden. Diese Frage. Jetzt ja, kommt diese Frage. Wie alt bist du da?
Da war ich 56 und es kam diese Frage, ging aber sehr parallel und einher mit einer Diagnose meines Arztes, wo ich gemerkt habe, ich kann plötzlich nicht mehr richtig laufen. Irgendwas stimmt mit meinem linken Bein nicht. Ich hatte einen sehr schweren Bandscheibenvorfall und habe mich von diesem Bandscheibenvorfall nie so richtig auskuriert und habe dann gemerkt, taubes Gefühl im Bein und das war alles komisch und das hat alles sich komisch angefühlt. Und dann kam ich zum Arzt und der kam dann mit Polyneuropathie um die Ecke und hat mir gesagt, nutz deine Zeit, es gibt nicht mehr viele Jahre, die du jetzt noch aufrecht gehen kannst. Irgendwann brauchst du einen Rollator, irgendwann musst du dich ganz hinsetzen und kannst rechts und links drehen. Und das hat bei mir einen echten Klick gemacht. Es hat, ich glaube, den lautesten Klick in meinem Leben gemacht. Und damals war ich 57. Das ist, wie gesagt, jetzt 3,5, 4 Jahre her. Und dann habe ich für mich beschlossen, ich muss komplett alles, was ich habe, loslassen und darf nochmal neu anfangen mit einer Suche nach mir selbst. Das hört sich so esoterisch an und es hört sich so an, als würde ich mir jetzt ein Schwarzwurzelzelt kochen und darüber philosophieren. Es war eigentlich sehr pragmatisch. Es war für mich als vom Herzen her immer ein Unternehmer sehr pragmatisch zu sagen, okay, es ist toll, dass du jetzt finanziell so abgesichert bist, dass du dir keine Sorgen mehr machen musst um deine Zukunft. Und es ist auch toll, dass du dich mit vielen Habseligkeiten auch beschäftigen kannst, die dir in deinem Besitzstand gehören. Aber wenn der Körper plötzlich sagt, ich kann nicht mehr,
und ändert sich alles.
Dann ändert sich alles. Es geht von jetzt auf gleich. Es ist diese Sekunde, die dein Leben verändert. Und diese Sekunde, wo dir einfach bewusst wird, dass das, was wir Menschen als Selbstverständlichkeit hinnehmen, nämlich ein gesunder, intakter Körper, das hat jeder Mensch, bis er zum ersten Mal richtig einen mit der Fliegenklatsche abbekommt, so nach dem Motto, egal ob das ein Bandscheibenvorfall ist oder was es auch immer ist, etwas ist, wo man merkt, okay, der Körper ist ein Gebrauchsgegenstand, der aber auch verbraucht wird. Und wenn man in einem bestimmten Alter ist und ob das jetzt Knie sind oder Schulter ist oder wie bei mir jetzt im Rücken angefangen, diese Nervengeschichte mit dem linken Bein, das macht was mit dem
Kopf. Und jetzt passiert ja zum ersten Mal bei dir was, dass du dir eigentlich Gedanken darüber machst, was möchte ich tun? Was ist der Sinn dessen? Worum geht es? Du hast, wenn ich die Jahre davor sehe, bist du ja von einem Projekt zum anderen. Du bist ja eigentlich das, wenn man bei Wikipedia nachschlägt, Generalist. Ja. Dann müsste da eigentlich ein Bild von dir zu sehen sein. Ja, ja. Aber so im Sinne von, weil ja, du alles gemacht hast, auch einfach gesagt hast, ich habe den Mut, überall reinzugehen. Ich habe den Mut, ich habe Partner, ich glaube an mich, weil das höre ich auch aus.
Es war immer so. Machen statt labern war immer mein Call.
Immer machen. Ja. Und jetzt kommt aber der Punkt, wo du sagst, es gibt ja einige Autoren berichten darüber, die sogenannten 3 Ks, Krankheit, Konflikte oder wirklich Krankheit, Konflikte, was war das?
Krise,
genau, wo auf einmal sich alles ändert. Ja. Jetzt hast du bis dahin unheimlich viel angesammelt, du hast viel Geld verdient, du hast wirklich viel Haben gehabt. Mhm. Jetzt stellst du dir die Frage, wie geht's weiter? Mhm. Nämlich mit der Aussicht, dass die Zeit begrenzt ist, dass vielleicht auch Einschränkungen noch weiter da sind. Was passiert jetzt? Jetzt hast du gesagt, jetzt trenne ich mich von Dingen.
Ja, dieses Jetzt ist ja jetzt 4 Jahre her, von dem wir gerade sprechen. Ja. Genau. Und ich habe da einen sehr aktiven Prozess gespürt in mir, dass ich gemerkt habe, ich möchte gerne versuchen, einen anderen Sinn im Leben zu entdecken und auch viel näher an mich heranzurücken. Und auch viel mehr noch so mit mir zu sein, als ich das vorher jemals war. Weil wenn du 7-mal in der Woche abends zum Essen verabredet bist mit irgendwelchen Menschen und du verbringst deinen Tag damit zu sagen, mit welchem Oldtimer fahre ich dann heute mal wohin.
Und du hattest in der Hochphase 17 Oldtimer?
Ich hatte ja also viele Oldtimer in der Hochphase, das ist so, weil ich auch da immer sehr extrem veranlagt war. Oh, das Auto ist toll, das Auto ist toll, haben wollen, haben wollen, haben wollen.
Und jetzt?
Und jetzt habe ich keinen einzigen Oldtimer mehr. Ich habe das alles losgelassen und habe für mich einfach gemerkt, dass es sich wesentlich leichter lebt ohne Besitz. Und das ist dieses Besitz belastet, ist so ein toller Spruch, den jeder Millionär erzählt und dann immer mit so einem breiten, süffisanten Lächeln. Aber es ist eine Krux. Und die Krux ist die, ich sage heute, ja, es stimmt, Besitz belastet. Aber es kann nur der sagen, der auch wirklichen Besitz hatte. Und wenn ich jemanden, der heute in einer Mietwohnung wohnt und der heute nichts hat, ich habe keine Rolex, kein Oldtimer, ich habe keine Immobilie und das alles Dinge sind, die ich ja mal hatte und zwar auch in mehrfacher Form Und heute sitze ich da in einer 90 Quadratmeter Mietwohnung in Köln-Mülheim, um das mal so zu...
Mit einem gigantischen Blick.
Ja, das ist der Grund. Ich bin hier hingezogen, weil ich auf den Rhein gucken wollte. Ich wollte nicht mehr, ich wollte nur auf den Rhein gucken und mich von hier aus neu erfinden. Und wenn so jemand sich heute hinsetzt und das sagt, dann ist das leicht zu sagen. Und wenn ich das jemandem sage, der das nie hatte, dann traue ich mich das heute gar nicht zu tun, weil ich genau weiß, wie herablassend und wie auch bescheuert das ist, wenn man das sagt. Aber wenn du mich das hier fragst, in einem sehr intimen und in einem sehr, auch sehr persönlichen Gespräch, dann kann ich ja nur sagen, es ist so, ich will damit jetzt nicht angeben oder mich jetzt auf irgendein Podest setzen, sondern einfach nur sagen, dieser Weg, den ich da gegangen bin, und der Weg, der nur eine Richtung kannte. Und es ging in der Treppe immer nur bergauf, bergauf. Und diese Stufen hörten nicht auf. Ich habe nie, nie, nie auf einer Stufe gestanden und gedacht, jetzt reicht es. Und heute bin ich so froh. Ich bin schon lange keine Stufe mehr geklettert im monetären oder im Haben-Sinne, sondern ich suche da heute die Energie und Kraft, die ich heute zum Leben brauche, in anderen Dingen. In zum Beispiel tollen Gesprächen. Und in Zweisamkeiten mit Menschen, die mir was bedeuten, mit Menschen, wo ich gerne bereichert werde und auch im Gegenzug genauso gerne auch bereicher wie bereichert zu werden. Und das sind alles Dinge, das hört sich an nach einem Gequatsche von einem alten Mann, einer vielleicht auch noch, der desillusioniert ist oder der gescheitert ist oder der sich das schön redet, der da heute zur Miete wohnt und früher mal ein Haus mit Gärtner und Fuhrpark hatte. Es ist sehr individuell und es ist so, dass du mich das fragst und ich auf diese aktive Frage antworte. Ich gehe damit nicht hausieren und ich gehe damit auch nicht irgendwo an fremden Haustüren schellen und sagen, ich will euch mal was erzählen, wie ich so ticke, sondern das ergibt sich hier im Gespräch, weil das Gespräch hat einen Hintergrund. Ich fühle mich heute so wohl, wie ich mich noch nie gefühlt habe. Ich bin heute so glücklich und so angekommen in so vielen Dingen und kann heute auch so dankbar und gerne auf Dinge zurückgucken. Ich gehöre zu den Menschen, die nie etwas bedauern, sondern immer sich darüber freuen, dass sie etwas hatten. Und wenn irgendetwas zu Ende geht, sei es ein profaner Urlaub, wo man 14 Tage in irgendeinem Traumparadies war, dann sitze ich im Flugzeug und freue mich auf zu Hause und bin dankbar für das, was ich hatte. Und lamentiere nicht rum, ich wollte nicht abreisen, ich will nicht abreisen. Und das ist nur ein ganz kleines Beispiel.
Aber du hast ja eben auch noch ein anderes Beispiel genannt, hast du gesagt, dass du bist zum Beispiel so, dass du mit Menschen eine gewisse Oberflächlichkeit nicht mehr haben möchtest, sondern du möchtest mehr Tiefgründigkeit. Das war ja früher in deinem Leben ja anders gewesen.
Nachtleben ist das Oberflächlichste, was es gibt. Überholspur ist für mich das Oberflächlichste, was es gibt. Sich zu definieren über das, was man hat, ist das Oberflächlichste, was es gibt. Sich zu zeigen und zu schmücken mit Statussymbolen ist für mich das Oberflächlichste, was es gibt. Und nochmal an der Stelle, auch auf die Gefahren, dass ich mich wiederhole, aber Wiederholungen dienen ja der Veranschaulichung. Ja. Es ist ja wirklich so, ich bin dankbar und froh, dass ich es gehabt habe. Und vielleicht könnte ich heute gar nicht so entspannt darüber reden, wenn ich es nicht gehabt hätte. Aber das weiß man nie. Heute bin ich so, wie ich heute bin. Aber ich bin nur heute deshalb so, weil ich das in den letzten 61 Jahren erlebt habe, was ich erlebt habe.
Aber jetzt hast du dich in den 3 Jahren sehr verändert. Wie reagiert denn dein Umfeld auf dich, wenn du Menschen triffst aus dem Nachtleben von früher, die immer, Axel, immer lustig und...
Also das ist sehr unterschiedlich. Es gibt sehr viele Menschen, wo ich heute die Sensibilität dafür entwickle, dass jemand, der jetzt hier in meine Wohnung kommt und der sagt, ach, du kannst doch nicht hier wohnen, was sollen denn die Leute denken? Und ich dann sage, das ist mir scheißegal, was die Leute denken, weil die Leute interessieren mich gar nicht. Und so wie es mich früher es interessiert hat, es hat mich interessiert. Es hat mich sehr interessiert, wie mein Außen mich wahrgenommen hat. Und dann habe ich auch was dafür getan, dass mein Außen mich so wahrnimmt. Und heute ist es so Latte wie nichts mehr Latte ist. Und es ist ein so schönes Gefühl. Und es ist etwas, ich glaube, wenn ich über mein Leben heute 1 oder 2 Überschriften drüber setzen würde, dann kann ich nur sagen, Freiheit und Leichtigkeit. Diese beiden Wörter haben für mich heute eine Bedeutung. Und das ist wesentlich, wesentlich wichtiger als Porsche und Rolex. Und das ist, mich beherrschen heute Freiheit und Leichtigkeit. Genauso wie vor 30 Jahren Immobilien und Sterne-Restaurant oder Porsche und Rolex oder was ich gerade gesagt habe. Also ich will damit nur zum Ausdruck bringen, Besitztum ist schön und gut, aber wir sind für meine Begriffe in meiner kleinen Welt, so wie ich das sehe, ist die Menschheit darauf konditioniert, dass sie zeigen müssen, wer sie sind mit etwas, was sie haben. Und das steht für mich in einem Widerspruch, obwohl ich ihn ja jahrzehntelang gelebt habe. Aber auch das kann ich heute erst sagen, weil ich vor 3 Jahren nach Diagnose meines Arztes, der gesagt hat, die Tage sind gezählt, dass du noch aufrecht durch die Gegend laufen kannst. Die Werte, das, was einem etwas wert ist. Und das hat bei mir wirklich so einen Kick gegeben. Ich habe darüber hinaus auch gesagt, okay, auch wenn mir ein Arzt sagt, du kannst in 3 Jahren nicht mehr laufen, habe ich wahrgenommen, habe ich aber nicht gespeichert, nehme ich auch nicht an, kommt ein alter Kampfgeist und sagt, ja, jetzt erst recht, dann suche ich mir andere Wege. Und dann fliege ich nach Indien oder ich gehe nach China oder ich lasse mich irgendwo hypnotisieren oder ich lasse mich irgendwo pieksen hier mit
Akupunktur
oder sonstiger irgendwelche Alternativmedizin. Bin da auch auf einem tollen Weg, habe auch lustige Sachen erlebt, wo irgendwas aus mir ausgeräuchert werden sollte, weil es dann auch mehr lustig war als sonst was. Aber ich will damit auch nur sagen, immer Raum geben, Raum für Neues, Raum für Eindrücke, Raum für Dinge, wo man sagen kann, ja, lass das passieren, lass es zu und blockier dich nicht und stell dich nicht dagegen.
Was wäre jetzt deine, wenn du jetzt zurückblickst auf die letzten 61 Jahre, du hast ja gesagt, Überholspur, alles sich selber zutrauen, neue Wege gehen, immer machen, Vollgas, wenig Rücksicht auf Verluste vielleicht auch, ne? Haben viel. Wir haben ja gesagt, dieser Podcast steht unter den zwei Begriffen Berufung und Minimalismus. Was würdest du jetzt zum Beispiel auch jüngeren Menschen mitgeben, aufgrund deiner eigenen Erfahrung?
Ja, das ist genau, das ist so ein schwieriges Thema. Weil wenn ein Älterer einem Jüngeren etwas mitgeben möchte, dann ist das so nah dran an dieser schulmeisterischen, ich zeig dir jetzt...
Das nehmen wir jetzt mal raus, aber einfach nur so, dass ich mir vorstelle, ich bin jetzt ein junger Mensch, bin bei dir zu Besuch und du erzählst mir was von deinem Leben. Was würdest du dir wünschen, dass da jemand rauszieht? Nehmen wir es mal so.
Ich wünsche mir gar nichts. Wenn jemand was rauszieht, ist es toll, dann freue ich mich für ihn. Aber ich habe gar keine Erwartung, dass jemand was rauszieht aus dem, was ich sage, sondern...
Aber wenn er was rauszieht.
Okay, ich würde mich sehr freuen, wenn jemand sagt, okay, vielleicht sind materielle Dinge im Leben doch nicht so wichtig, wie die Gesellschaft es mir vorgaukelt. Und das, für meine Begriffe, unterliegt einem aktiven Prozess. Und zwar auch einem Prozess, wo man einen gewissen Intellekt für haben muss, nämlich über den berühmten Tellerrand hinaus zu gucken und das auch zu erkennen. Weil die meisten Menschen, glaube ich, dass sie das nicht erkennen, dass die Gesellschaft sie dazu bringt, dass sie bestimmte Statussymbole brauchen, damit man etwas gilt in der Gesellschaft. Aber wenn ein junger Mensch hier ankommt und ich das Gefühl habe, er nimmt einen Wert mit, der finanziell nicht zu messen ist, dann würde mich das freuen.
Ist das auch ein bisschen eine Reise vom Außen, bei dir jetzt vor 3 Jahren, mehr zum nach innen?
Das ist total diese Reise, die ich ja auch nie angetreten bin. Ich bin ja immer im Außen unterwegs gewesen. Meine Reise war immer nur im Außen. Und ich war auch im Außen an Traumzielen dieser Welt, wo ich gedacht habe, hier könnte ich jetzt sterben, weil nirgendwo ist es schöner als auf den Malediven oder auf den Galapagos-Inseln oder was weiß ich wo. Und ich glaube, heute kann ich mich auch in Oberbayern in 600-Seelendorf setzen und denken, das ist hier genauso schön. Und das liegt aber nicht daran, dass ich jetzt plötzlich mehr Berge toll finde als Meer, sondern es liegt daran, wie ich diese Welt sehe und wie sie auch bei mir ankommt und was sie mit mir macht. Und das ist ein Prozess. Und das ist ein Prozess, der, ich glaube, der unterliegt einfach einem gewissen Altersprozess. Du kannst einem 30-jährigen Menschen gewisse Dinge nicht so nahe bringen, weil man Dinge erlebt haben muss. Man muss Dinge gespürt haben. Ich glaube, wenn zwei Mädels zusammensitzen und die eine hat gerade ein Kind gekriegt, dann kann sie das in den schillerndsten Farben erzählen, wie es ist, eine Geburt zu erleben und ein 4 Kilo Baby rauszudrücken, und dass die Freundin wird an den Lippen hängen, aber sie wird es nie verstehen, was sie meint, bis sie es selber erlebt hat.
Warum?
Erfahrung, das ist genau das Ding. Und auch da, schöne deutsche Sprache, erfahren. Ich muss etwas erfahren. Und das ist so, wenn ich von Köln nach München fahre, brauche ich dafür 5 Stunden oder 6 oder 8 oder auch 4 Stunden und 23 Minuten. Aber es geht nicht in 2. In 2 Stunden geht es nicht. Und das ist Erfahrung. Erfahrung braucht seine Zeit. Und diese Zeit hat ein 30-Jähriger noch nicht erlebt. Er hat sie nicht erfahren dürfen. Und deshalb ist es auch so, wenn ich heute 30-Jährige sehe, dann bin ich der toleranteste Mensch der Welt. Dass ich immer sage, kenne ich, weiß ich, war ich früher auch so. Alles okay. Und was auch immer sie gerade für eine gigantische Scheiße bauen, ich sehe das und sage mir, Erfahrung, nichts ist wichtiger im Leben als Erfahrung, persönliche Erfahrung.
Was sehr schön ist, dass du auch so eine liebevolle Rückschau hast auf dein Leben, oder? So erlebe ich die.
Ja, weiß ich nicht. Also wenn das
Also
so
ich
ankommt.
erlebe das so, dass du sagst, du, ich habe Sachen gemacht, die waren vielleicht nicht so schön. Es haben sich daraus Konsequenzen ergeben, aber ich habe sie
Ja,
gemacht.
ja,
Und
ja.
ich nehme sie auch an und ich kann
Total.
sie nicht mehr verändern.
Ich will sie gar nicht verändern. Ich glaube, ich bin einer der wenigen Menschen, wenn man dir sagt, wenn man mir sagen würde, du kannst jetzt wieder 20 sein oder du kannst wieder dies oder kannst wieder das. Ich würde gar nichts machen wollen. Nichts. Also mir würde jetzt spontan nichts einfallen. Ich meine, wenn man mich reizt, natürlich fällt mir was ein. Da würde ich mir überlegen, okay, ich reise ins Jahr 2007 und kaufe mir 20 Bitcoins für 3 Euro. Das würde ich natürlich dann sagen. Und ich würde es heute mit einem Lächeln sagen, weil ich würde es auch nicht tun heute. Also von daher, aber du weißt, was ich meine. Es ist so dieses überhaupt nicht über das griesgrämig sein, was gewesen ist, sondern dankbar zu sein und sich mit einer Freude auf morgen freuen, ohne dabei dieses traurige Gestern in sich zu tragen. Und das ist etwas, was ich als eine Aufgabe ansehe, die für mich eine wirkliche Leichtigkeit darstellt. Ich gehe genauso raus. Und ich sehe, ich treffe so viele Menschen, die sind halt so verbittert und griesgrämig. Und gerade heute, gerade so diese Welt. Ich meine, wir haben wieder mal einen Krieg in Europa. Wir haben gerade so eine Corona-Geschichte hinter uns. Wir haben eine Wirtschaft, die nicht funktioniert. Wir sind eigentlich in einer Krise. Und aber jeder lebt ja auch nach draußen. Und ich versuche immer zu sagen, ja, das ist alles so. Und es ist auch schlimm, dass es so ist. Aber es darf mir doch mein persönliches Glücksgefühl am heutigen Tag nicht nehmen. Ich muss doch heute am Tag irgendetwas tun, wo ich mich belohne. Eine Kleinigkeit. Ich kann einen Moment innehalten, mich an reinsetzen und was essen, was trinken, eine Zigarre rauchen, keine Ahnung. Und mit einem Menschen, mit einem Lieblingsmenschen, Herzensmenschen da sitzen und mit ihm gerade gemeinsam einen Moment erleben. Und dann ist der Tag doch schon wieder lebenswert gewesen. Und nicht darüber zu lamentieren, dass alles scheiße ist. Aber da draußen ist es herrscht für mich gefühlt, gerade in Großstädten, auch eine Aggression. Das ist so, das erlebe ich im Verkehr. Das ist so, gerade Köln, Fahrräder und Autofahrer. Gott, ach Gott, das ist Krieg. Jeden Tag. Und manchmal sitze ich auf der Venloer Straße im Straßenverkehr, und was ich da miterlebe, wie die Menschen da von 0 auf 180, in meiner Zeit waren es damals das HB-Männchen, genauso gehen die da hoch. Und ich denke da immer so, was steckt da drin, dass es diesen kleinen Funken bedarf,
Braucht, ja.
dass es so abgeht?
Aber das hat ja wieder viel mit Mangel zu tun, dass Menschen im Mangel sind in meiner Welt und eben dann reicht das aus. Axel, gibt es ein Lebensmotto noch, was du noch teilen möchtest? Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist sowas, was du besonders gerne für dich vielleicht auch als.
Es gibt diese ganzen Sprüche, und ich denke, an jedem Spruch ist was dran. Und ich denke, dass alles das, so wie was ich erzähle, ist ja dieses Motto, Carpe diem, leb deinen Tag, als wäre es dein letzter. Ich meine, das sind so Glückskeks-Sprüche, aber ich glaube an jeden. Und ich glaube, ich könnte auch neue Glückskekssprüche verfassen. Und ich glaube, die wären auch gar nicht so verkehrt. Ne? Also so, da würde jemand aufmachen und denken, ach guck mal, den kenne ich ja noch nicht. Aber in der Thematik zusammengefasst heißt es wirklich, lass mal laufen.
Ja. Hat und das auch viel mit Vertrauen zu tun, oder?
Ja, das ist also Vertrauen dahin natürlich, dass man weiß, wer man ist, was man hat, wie bewusst man mit sich selber ist. Das sind ja auch wieder diese Wörter. Und wenn ich mir selber vertraue, habe ich Selbstvertrauen. Und wenn ich mir bewusst bin darüber, wie viel ich mir selber wert bin, dann bin ich selbstbewusst. Und wenn ich selbstwert und dieses Gefühl des Selbstwertes ist auch etwas, was auch immer einer Gratwanderung und dem berühmten dünnen Eis unterliegt, dass es immer schnell drüber ist, schnell einbricht, schnell kommt man in so eine Überheblichkeit, in eine Arroganz oder in eine von oben herab Manie. Und immer in all diesen Bereichen ein gesundes Mittelmaß zu finden, dass man abends ins Bett geht und sich selber gute Nacht wünscht und sich da sagt, heute war ein cooler Tag. Das ist meine Aufgabe.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Vielen Dank für das spannende und schöne Gespräch und wünsche dir, dass du da deinen Weg so genauso weitergehst.
Vielen Dank.
Danke.
War sehr schön, mit dir zu sprechen.
Ja, auch so.
Dankeschön.
Danke dir. Ich freue mich, dass du diese Podcast-Folge von Mission Mensch zu Ende gehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, dass du diese weiterleitest an Freunde, Bekannte oder an deine Familie oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple hinterlässt. Wenn du mich kontaktieren möchtest, erreichst du mich unter info@nicorolli.de oder über meine Webseite www.nicorolli.de.